Okay, ihr Lieben, Teil 3. Wenn du dir dieses berühmte Endzeitkapitel anschaust, Matthäus 24, braucht er jetzt nicht aufzuschlagen, dann siehst du, dass Jesus dort über die verschiedenen Herausforderungen spricht, die für die Gläubigen kommen werden in der letzten Zeit vor seiner Wiederkunft. Und da gibt es eine Sache, eine Herausforderung, die wichtiger ist als alle anderen. Er spricht ja von Kriegen und Seuchen und Hungersnöte und all möglichen Dingen. Aber da gibt es eine Sache, die hat eine andere Kategorie, und das ist religiöse Verführung. Viermal in Kapitel 24 kommt er auf dieses Thema zu sprechen. Und warum ist das anders als Kriege oder Seuchen oder Hungersnöte? Weil du entscheidest, wie du durch diese Herausforderung durchgehst. Der Krieg kommt, da kannst du machen, was du willst, den wirst du auch nicht wegbeten können, Seuchen, Hungersnöte. Aber ob du der religiösen Verführung anheimfällst, entscheidest nur du. Nicht der Teufel, nicht der religiöse Verführer, nur du. Und darum hast du eine besondere Verantwortung. Und die Jünger sind natürlich, wie heute auch die Christen, sehr an endzeitlichen Dingen interessiert, wollen den Fahrplan, wollen wissen, wann passiert das alles. Und fragen Jesus, ja, wann wird das alles geschehen? Er redet ja von der Zerstörung des Tempels. Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und was sagt Jesus? Er gibt weder ein Datum noch sonst irgendwelche Hinweise als erste Antwort, sondern er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Was ist denn das für eine Antwort auf ihre Frage? Ja, die fragen, wann passiert das? Und Jesus sagt, Leute, nicht wann. Seht zu, dass ihr da heile durchkommt. Es ist eure Verantwortung. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und genau so hat es dann später Paulus auch noch mal gesagt. Ja, das ist das Allerwichtigste. Und die Endzeitkapitel und Endzeitreden von Jesus und die ganze Offenbarung, die ist uns nicht gegeben, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern das ist uns gegeben, um uns auszustatten, auszurüsten, fit zu machen für diese schwierigste Phase der Menschheit, die jemals über diesen Planeten kommt. Da sollen wir nämlich durch und nicht nur so irgendwie, sondern da sollen wir aufrechten Hauptes und heile durch und siegreich. Und da geht es nicht darum, dass wir überleben, sondern da geht es darum, dass wir unseren Platz ausfüllen und dass wir für die riesigen Scharen von Menschen, die aufgrund dieser Katastrophen offen werden und suchen werden und fragen werden, gibt es nicht doch irgendetwas? Weil das ist eine Zeit, wo alles, worauf man sein Vertrauen setzt, erschüttert wird. Alles wird erschüttert werden. Warum? Damit das Unerschütterliche bleibe. Finanzsysteme, politische Systeme, pädagogische Systeme, Krankenversorgung, Rentenversorgung. Jedes System, was wir uns ausgedacht haben, um irgendwie Risiken zu minimieren oder das Leben gut zu machen. Jedes System wird erschüttert werden. Alles, was geschaffen ist, wird erschüttert werden. Warum? Damit das Unerschütterliche bleibe. Wenn den Leuten alles unter den Füßen wegbricht, worauf sie ihr Vertrauen gesetzt haben, auf Geld, auf ihren Goldschatz oder auf irgendetwas, ja, und alles bricht weg, dann sind sie offen und sagen, gibt es noch irgendeinen Halt? Gibt es noch irgendetwas, wo ich Frieden finde, wo ich mein Vertrauen drauf setzen kann? Gibt es noch irgendetwas? Der Grund für die Erschütterung ist, dass das Unerschütterliche offenbar wird. Und das Unerschütterliche ist Gottes Thron, sein Reich, sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So die größte Krise, die die Menschheit je erlebt hat, wird zu der größten Ernte an Seelen führen, die in der Kirchengeschichte je gewesen ist. In der Offenbarung ist die Rede von einer riesigen Schar von Menschen, die niemand zählen kann, ja. Sicherlich ist das nach dem damaligen Verständnis, dass rein mathematisch, computermäßig könnte man die Menge sicherlich zählen, aber das ist in diesem Sinne gemeint so, ja, wie wir sagen, ja, so viele kann man gar nicht zählen. rein faktisch, technisch könnte man die zählen, aber du musst das nicht wortwörtlich nehmen. Es ist einfach gemeint, eine riesige Schar von Menschen aus allen ethnischen Gruppen, aus jedem Schweizer Kanton, aus jeder einsamen Südseeinsel oder Papua-Neuguinea oder Bayern oder was auch immer. Aus jeder Gruppe Menschen, die das Heil in Christus gefunden haben. Und das sind Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Der Engel erklärt es ausdrücklich in der großen Trübsal. Das ist nicht die Summe aller Gläubigen aus 2000 Jahren Kirchengeschichte, sondern das ist die Schar derer, die in diesen letzten 7 oder je nachdem, wie du es nimmst, 3,5 Jahre zum Glauben gekommen sind. Da ist die Ernte. Das ist, was Jesus gesagt hat. Die Ernte ist am Ende der Tage. Da findet die Ernte statt. Das ist die Ernte. Und das hängt zusammen, die Erschütterungen und diese riesige Ernte. Halleluja. So, das ist, was auf uns wartet. Und deswegen braucht es trainierte, ausgebildete Erntearbeiter. Und Gott wird es nicht zulassen, dass diese Neubekehrten dann in die Fänge von irgendwelchen Seelenfängern und irgendwelchen Leuten, die krause Ideen haben und die ein falsches Christsein propagieren oder so. Die Ernte wird anvertraut denen, die Jesus ausgebildet und trainiert hat. Wir hatten schon Daniel 11, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Und die Verständigen werden die vielen unterweisen. Das sind die, die stark geworden sind. Das sind die, die Gottes Wort kennen, die sein Herz kennen und die wissen, was man machen muss mit einem Neubekehrten. Und der muss im Schnelldurchgang die Basics des Glaubens lernen, weil das wird eine sehr brenzliche Zeit werden. Und was wird er lernen? Dass Jesus nicht nur der Anfänger, auch der Vollender des Glaubens ist. Und der vollendete Glauben ist ein Glaube, der Jesus mehr liebt als das eigene Leben. Das ist der vollendete Glauben nach meiner Vorstellung. Ich habe immer lange Zeit darüber nachgedacht. Was heißt das? Der Anfänger verstehe ich. Aber der Vollender meines Glaubens, was ist der vollendete Glauben? Sie haben Jesus mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Sie haben Satan überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Eine Liebe, wo Jesus und unsere Treue zu Jesus wichtiger als irgendetwas. Das ist in meinen Augen der vollendete Glaube. Und das wird ein Merkmal sein, dieser Heiligen der letzten Tage, die in dieser Zeit dann auf der Erde leben. Und darum geht es. Und weil der Teufel das weiß, dass das eine Truppe ist, gegen die er nichts ausrichten kann, denen er hilflos unterlegen ist, weil sie in den Waffen des Geistes kommen, weil sie in der Kraft des Heiligen Geistes kommen. Deswegen versucht er alles, um die Entwicklung und die Reife der Braut zu behindern. Und deswegen kommt er mit seiner Waffe der Lüge, religiöse Verführung. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und das ist ein ganz gewichtiges Thema und es ist erstaunlich zu beobachten, wie religiöse Verführung immer mehr zunimmt. Aber was nicht im gleichen Maße zunimmt, ist Lehre über religiöse Verführung. Da klafft eine Schere auseinander. Wir hören Verführung an allen Ecken und Enden, aber das Volk Gottes im Großen und Ganzen wird nicht trainiert und vorbereitet, gesunde und falsche Lehre, echtes Evangelium und falsches Evangelium zu unterscheiden. Das ist so, so dringend, dass wir da wirklich ins Wort gehen und vom Heiligen Geist gelehrt und trainiert werden. 1. Timotheus. Und an dieser Schriftstelle sehen wir, wie gefährlich Verführung ist. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist sagt ausdrücklich, also der Heilige Geist, ja, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Hier haben wir wieder eine Aufzählung, die fallen ab und sie wenden sich irreführenden Geistern zu, indem sie falscher Lehre, die durch Geister in das Volk Gottes hineingeschleust wird, sich öffnen, fallen sie ab. Falsche Lehre kann dazu führen, dass Menschen komplett vom Glauben abfallen. Wenn uns das bewusst wird, dann sagen wir ja, falsche Lehre ist sehr gefährlich. Die müssen wir kennen, die müssen wir identifizieren. Wir können nicht sagen, ach, Gott hat mich so lieb, der wird mich schon bewahren. Das ist dummes Zeug. Wir haben Verantwortung. Seht ihr zu, dass euch niemand verführe. Das ist nicht eine Warnung an den Teufel. Verführe mir meine Kinder nicht. Sondern es ist eine Warnung an die Gläubigen. Wir müssen zusehen, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Und wenn wir unsere Verantwortung nicht wahrnehmen, sind wir in Gefahr. Egal wie geistig stabil du dich fühlst und dich selber einschätzt, du bist in Gefahr. Zweiter Timotheus. Kapitel 4. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Jetzt kommt der Inhalt dieser ernstlichen Warnung und Ermahnung. Verkündige das Wort. Was meint er damit? Das Wort Gottes, die gesunde Lehre, die Lehre der Apostel. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ein wichtiger Aspekt von richtiger Lehre ist, sie soll dazu dienen, dass Menschen überführt werden. Was heißt Überführung? Überführung ist nicht Verdammnis, ist nicht Anklage, ist nicht Beleidigen. Überführung bedeutet, mit Fakten belegen, dass jemand verkehrt unterwegs ist. Das ist Überführung. Ihm zu zeigen, dass so wie er denkt und wie er lebt, es nicht gottgemäß ist, dass es falsch ist und dass er innehalten muss und muss bedenken, was er da tut, muss vergleichen seine Ideen, sein Verhalten, seine Lebensführung mit dem Wort Gottes, mit dem Charakter Gottes. Und er soll umkehren. Das Ziel der Überführung ist Umkehr. Und ja, Gott überführt, auch wenn ein Herr Prinz Joseph meint, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist überführt. Er überführt von der Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Also von der Unabhängigkeit, von der Rebellion, von ich weiß es besser. Ja, das betrifft nicht nur die Bekehrung, das kann auch danach dann diese Haltung sich immer noch einschleichen. Davon überführt der Heilige Geist. Jesus sagt, alle, die ich liebe, Offenbarung Kapitel 3, ich glaube es Vers 19, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Wie kann dann Herrn Joseph Prinz lehren und schreiben in einem Bestseller, der Heilige Geist überführt niemals von Sünde? Ich glaube, irgendwo hat er sogar gesagt, er gibt $10.000, wer ihm eine Schriftstelle geben kann. Ich habe gerade schon 2 gegeben, aber ich weiß nicht, ob er bezahlen wird. Er könnte von seinen Millionen, die er gemacht hat mit seinen Bestsellern, könnte er problemlos, aber ob er das machen wird? Ich bezweifle das. Wie kann man so ein Blödsinn sagen? Der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Weil, wie ich schon gesagt habe, jeder geistliche Fortschritt, den du erlebst, fängt ja damit an, dass der Heilige Geist dir zeigt, du, diese Sache ist nicht in Ordnung. Bis jetzt habe ich immer gedacht, das geht gut. Auf einmal macht der Heilige Geist mir klar, das ist überhaupt nicht akzeptabel. Okay, dann erst kann ich Buße tun, dann kann ich sagen, es ist falsch. Und ich kehre mich davon ab und ich wähle das Richtige. Ohne Überführung bin ich hilflos, ich kann überhaupt keine Schritte gehen. Jedes geistliche Wachstum hängt davon ab, dass ich Überführung erlebe. Also wie gefährlich ist diese Lehre, der Heilige Geist überführt nicht von Sünde. Weil was passiert dann in der Praxis? Der Gläubige, der das geschluckt hat, wird überführt vom Heiligen Geist. Und er glaubt, das ist der Teufel. Und er widersteht der Überführung und verbaut sich den Weg für Veränderung. Wie tragisch ist das? Sehr furchtbar. So, da sehen wir gleich an einem praktischen Beispiel, Falsche Lehre führt immer zu Ungehorsam. Das ist das Problem. Nicht nur falsche Lehrinhalte, sondern es führt immer zu Ungehorsam. Und wir sind aber erlöst zu Gehorsam. Wir sind erlöst, den Willen Gottes zu tun. So, das ist keine Kleinigkeit, ihr Lieben. Wir haben ja noch nicht zu Ende gelesen. Also überführe, tadle. Ja? Denn es wird eine Zeit kommen, jetzt kommt die Begründung, warum soll er das konsequent durchziehen? Es wird eine Zeit kommen, da sie, wer ist sie? Guck dir den Kontext an. Das sind die, die sich gläubig nennen. Das sind dieselben, die in Kapitel 3 schon ausführlich beschrieben worden sind. Da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ihr Lieben, gesunde Lehre ist ein Schlüsselbegriff im Neuen Testament, um Christsein und Glauben an Jesus überhaupt zu verstehen. Es gibt gesunde Lehre. Und weil es gesunde Lehre gibt, gibt es auch kranke Lehre. Und was ist der Unterschied? Gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige hervor. Und kranke Lehre bringt kranke Gläubige hervor. So, das ist keine Kleinigkeit. Ja, die glauben ein bisschen anders. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Es wird eine Zeit kommen. Und ich glaube, heute Paulus im Himmel sagt, hey, wir müssen diese Bibelstelle ändern. Die Zeit ist jetzt da. Die wird nicht kommen, die ist da. Noch niemals hat es so eine Verwirrung und so ein Durcheinander und so viel schräges Zeug gegeben auf dem christlichen Lehrmarkt wie in dieser Zeit. Und ich glaube nicht, dass das Ende der Fahnenstange schon erreicht ist. Die Verwirrung wird noch weiter zunehmen. Und wir erleben heute Dinge, wo diejenigen, die einigermaßen gegründet sind im Wort, einfach fassungslos daneben stehen und sagen, ja, geht's noch, geht's noch. In Amerika gibt es eine christliche Born-Again-Stripperin, die im Internet gegen Geld sich auszieht. Und der Herr hat ihr das gegeben, diesen Auftrag. Meint sie, sagt sie. Das kann doch gar nicht sein. Sag mal, hallo, wo geht's noch? Und es gibt Progressive Christianity, die auf solche Leute wie wir herunterblicken mit Verachtung und sie glauben, dass wir alles falsch verstehen und dass gleichgeschlechtliche Liebe ein Ausdruckform ist von Beziehungen, die Gott geschaffen hat und womit wir Gott verherrlichen können. Kirchen mit diesem Glauben. Nicht ein einzelner Verrückter irgendwie, sondern Gemeinden, die das glauben und die das leben. Ja, hallo. Wir leben in gefährlichen Zeiten und wir brauchen wirklich eine solide Ausbildung im Wort, dass wir diesen Unterschied kennen für uns und dann für andere, um andere anzuleiten. Was ist gesunde Lehre und was ist falsche Lehre? Das ist so, so, so wichtig. Also eine Zeit, wo sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten. Das ist ein Schlüsselwort in dieser Passage. Und du musst Kapitel 4 sehen im Zusammenhang mit Kapitel 3, das wir schon kurz erwähnt hatten. Nach ihren eigenen Lüsten werden sich Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Vom Wort Gottes, vom Evangelium. Das Evangelium wird auch genannt das Wort der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Deswegen hat Jesus diesen Titel, das Wort Gottes. Und wir können die Person, und viele versuchen das heute, wir können die Person von Jesus Christus nicht trennen von der Lehre des Wortes Gottes. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Jesus ist das Wort. Und was wir in der Bibel haben, ist das Wort Gottes. Aber viele heute reden davon, dass sie Jesus lieben, aber wichtige Passagen und wichtige Punkte des Glaubens verdrehen sie und ignorieren sie und übergehen sie und verkehren ins Gegenteil. Und dann hörst du so Sprüche wie, was willst du? Bei denen ist auch Jesus im Mittelpunkt. Schon mal gehört? Wenn Jesus im Mittelpunkt ist, dann ist sein Wort im Mittelpunkt. Es gibt nicht eine Gemeinde, wo Jesus im Mittelpunkt ist, aber sie haben Ideen, die der Bibel widersprechen. Das gibt es nicht. Das wäre der Beweis, dass Jesus nicht im Mittelpunkt steht. Wir können Jesus nicht von der Lehre des Wortes Gottes trennen. Das geht nicht. Und es gibt sehr viele Bemühungen heute. Und sehr viele Leute, die reden von Glauben an Jesus, die reden von Liebe zu Jesus, aber sie ignorieren grundlegende Aussagen im Worte Gottes. Sie wenden ihre Ohren von der Wahrheit ab und wenden sich den Legenden zu. Legenden, dieses Wort bedeutet menschliche Erdichtungen. Menschliche Erdichtungen. Also was Menschen sich ausgedacht haben oder aber was Menschen empfangen haben von Dämonen. 1. Timotheus 4, Lehren von Dämonen. Bitte, das sind nicht Lehren über Dämonen, das brauchen wir unbedingt. Ja? Sondern Lehren inspiriert und gegeben von Dämonen. Und die kursieren in großer Anzahl. Und nur weil wir unseren Blick nie geschärft haben, weil wir nie gelernt haben zu unterscheiden, deswegen nehmen wir das gar nicht wahr. Oder wenn wir sie treffen, wenn wir auf sie stoßen, wir würden nicht messerscharf sagen, das sind Lehren von Dämonen. Sondern wir sagen, die Kirche glaubt ein bisschen anders. Ja, wo steht, dass wir die Freiheit haben, die Glaubensinhalte zu verlassen und uns selber irgendwelche Glaubensinhalte zu kreieren. Wo steht das? Das Gegenteil steht da. Ja, Glauben an Jesus ist, seinem Wort zu gehorchen. Komm, damit du nicht denkst, ich erzähle dir hier eins vom Pferd. Johannes 3. Nein, 36. Hier gibt es eine Definition. Ich bin Lehrer und ein Lehrer schaut immer nach Definitionen, weil wenn man eine Definition hat, dann weiß man, wie man darauf aufbauen kann. Man braucht erstmal eine Definition. Was meinst du mit Glauben? Wie meint Gott das mit Glauben? Was versteht er unter Glauben? Da müssen wir anfangen. Ja, und nicht, ja, die glauben ja auch an Jesus. Ja, die Dämonen glauben auch. Aber es ist kein Glaube, der rettet, es ist kein Glaube, der zum Heil führt. Es ist nur ein Wissen, ich weiß, dass es wahr ist. Das ist nicht Glaube. Glaube geht viel, viel weiter. Und hier haben wir eine Definition und das ist so wunderbar, wenn wir die gefunden haben. Darauf können wir aufbauen und wir finden andere Schriftstellen, die das auch noch unterstützen und ergänzen. Wer an den Sohn glaubt, hier ist übrigens jetzt der Test, was für eine Bibelübersetzung du hast. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Meine Schlachter 2000 geht dann weiter. Jetzt kommt das Gegenteil von Glauben. Wer an den Sohn nicht glaubt, ist falsch. Es ist einfach verkehrt übersetzt. Wer Elberfelder hat, glaube ich, da ist in diesem Punkt besser dran. Da steht nämlich das zweite Mal nicht wieder Glauben, sondern Gehorchen. Das Gegenteil von Glauben ist nicht gehorchen, nicht glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Glaube wird definiert als gehorsam sein. Das ist die Definition, die uns die Bibel gibt, was Glaube bedeutet. Und ich verstehe es nicht, warum meine sonst in vielen oder in den meisten Punkten geliebte Schlachter, warum sie da diesen Bock schießt. Ich verstehe es nicht, weil man muss nicht Griechisch können, man braucht bloß ein griechisches Lexikon zu lesen, was auf Deutsch geschrieben ist. Und dann stellt man fest, das sind zwei verschiedene Worte. Das sind nicht dieselben Worte, Glauben und Nicht-Glauben, sondern da steht Glauben, ja, das ist griechisch Pisteuo, und Nicht-Gehorsam sein, Ungehorsam sein, Apeiteuo, zwei völlig verschiedene Worte. Und Apaitoio hat nichts mit Glauben zu tun, es ist ungehorsam sein. Ja? Sondern der Satz heißt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auch ein interessantes Thema. Hast du schon mal studiert, den Zorn Gottes? Oh, Altes Testament. Ja, schau mal ins Neue Testament, Konkordanz mit Zorn, und du wirst dich wundern, wie viele Schriftstellen es gibt und was das auch mit dem Evangelium zu tun hat. Okay, zur Unterstützung hier noch Galater 3. Da ist der Leser der Schlachter wieder im Vorteil. Also es ist gut, zweigleisig zu fahren, und das tue ich auch. Galater 3. O ihr unverständigen Galater, Vers 1, wer hat euch verzaubert? Denkt bloß nicht, dass Paulus das hier im bildlichen oder übertragenen Sinne meint, sondern er offenbart uns hier die schockierende Wahrheit, es gibt mitten im christlichen Lager Zauberei. Und was ist Zauberei? Mit Hinterhältigkeit, ohne dass die Leute es merken, sie dahin zu bringen, etwas zu tun, was ich gerne will. Das ist Zauberei, also Manipulation und Leute zu täuschen mit List und dahin zu bringen, etwas zu tun, was ich will, was aber verkehrt ist. Das ist Zauberei. Und es gibt Zauberei im Volke Gottes. Und es ist Zeit, dass wir die Augen geöffnet bekommen über Zauberei. Wir denken, Zauberei, das ist in Afrika, da schlachten die dann so ein Hühnchen und irgendwie sowas, ihr Lieben. Das geht viel, viel tiefer und viel, viel weiter. Also, wer hat euch verzaubert? Und jetzt kommt der Inhalt. Was ist die Verzauberung? Worin besteht die Verzauberung? Dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Und diese wichtige Passage lässt die Elberfelder weg. Das hat Gründe, auf welchen Urtext die sich berufen. Daher kommt das. Es gibt Texte, Textus Receptus, und es gibt den Arland Nestle, und da gibt es gewisse Unterschiede. Und ich bin davon überzeugt, dass Textus Receptus der bessere Text ist, der nicht korrupt ist, weil diese wichtige Passage, die erklärt, worin Verzauberung besteht, eben hier steht und in der anderen Version weggelassen wird. In der Elberfelder steht gar nicht, worin die Verzauberung besteht. Verzauberung besteht darin, dass man nicht mehr der Wahrheit gehorcht. Und das wollen alle Zauberer, weil sie inspiriert sind von religiösen, dämonischen Geistern. Und die haben ein Ziel, wie wir gleich noch sehen werden, Menschen zum Abfall zu bringen, zum Ungehorsam, nicht mehr Jesus so nachfolgen, wie er das sich gedacht und wie er es geschrieben hat. Aber auch wenn du eine Elberfelder hast, dass dieselbe Aussage kommt, dass das Nachfolge im Gehorsam gegenüber der Wahrheit besteht. Ja? Er sagt ja, wer hat euch verzaubert, dass ihr also der Wahrheit nicht gehorcht? Galater 5, Vers 7, ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Worin bestand ihr gut laufen? Dass sie der Wahrheit gehorcht haben. Jetzt haben sie aufgehört, der Wahrheit zu gehorchen. Und Paulus sagt, das ist nicht in Ordnung. Jemand hat euch aufgehalten. Im Sinne Gottes, Nachfolge, Glauben an Jesus, ist die innere Herzensbereitschaft zu lernen, ihm zu gehorchen. Das ist was ganz anderes als ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, womit man sagen will, ich glaube, dass es ihn gibt. Hey, das glaubt der Teufel auch von ganzem Herzen, das nützt ihm bloß nichts. Er geht trotzdem in das ewige Gericht, ja. Sondern das ist die Definition von Glaube. Und da musst du mal die moderne Verkündigung des Evangeliums dran messen, an diesem einen Punkt. Und da wirst du schon sehen, was wir da heute haben. Zweite Korinther. Ein Teil davon haben wir schon mal angeschaut, aber jetzt kommt noch ein anderer Punkt dazu, der jetzt eben zu diesem Thema Verführung passt. Wir hatten schon gehabt, Kapitel 11, Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Das ist Verführung. Es ist immer mit List. Verführung geschieht nie. Tata, tata, Achtung, jetzt kommt Verführung. Das ist nicht Verführung. Ja, die wird nicht angekündigt, sondern die wird als gut und hilfreich und neue, schöne Gedanken angepriesen. Und jetzt verstehen wir endlich, was Paulus gemeint hat. Er hat ja gar nicht verstanden, was er geschrieben hat. Aber wir heute verstehen die Gnade viel besser als Paulus. Wenn dir irgendjemand sowas erzählt, gleich abschalten. Aufstehen, sagen, danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Auf Wiedersehen, God bless you, dos vidania, das war's. Wenn jemand dir erzählt, was er jetzt lehrt, ist nicht in der Bibel. Und Paulus hat das schon gar nicht verstanden. Gleich aufstehen, sagen, danke, dass du mir meine kostbare Zeit nicht stiehlst. Tschüss, bye bye. Aber viele trauen sich das nicht und die sitzen da und sagen, der muss es ja wissen. Das ist ja der Profi, das ist ja der, der das studiert hat. Das ist der Gesalbte und wer bin ich jetzt? Jeder muss seine Bibel kennen. Jeder muss die Lehre der Apostel mindestens in den Grundzügen kennen. Wenn du sagst, die ganze Sache mit Pretrip und Posttrip verwirrt mich, meinetwegen, lass das noch einen Moment so stehen. Aber in den nächsten Jahren solltest du schon Klarheit darüber gewinnen, was die Bibel sagt. Aber das kann man noch stehen lassen. Aber was ist ein Christ? Worin besteht Nachfolge? Was ist das Wesen der Nachfolge? Das musst du wissen und das musst du aus diesem Buch kennen. Das ist so wichtig. Also die List, ja? Die Schlange hat Eva verführt mit List. Und seine Befürchtung ist, dass auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt wird von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist die Absicht des Teufels, Menschen in ihrer Gesinnung zu verderben und wegzubringen von einer Haltung, die hier leider mit sehr altertümlichem Begriff beschrieben wird, Einfalt gegenüber Christus. Da musst du unbedingt einhaken und sagen, was bedeutet Einfalt gegenüber Christus? Ich muss wissen, was das bedeutet. Und wenn du ein bisschen recherchierst und lesen kannst und ein Lexikon, ein griechisches Lexikon lesen kannst, was auf Deutsch geschrieben ist, weiß nicht, ob es auf Berndeutsch auch die gibt, aber auf Deutsch auf jeden Fall, ist ja eure zweite Fremdsprache, sollte kein Problem sein. Dann siehst du, was ist mit Einfalt gemeint? Und die Einfalt gegenüber Christus wird beschrieben mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das sind die drei Worte, die diese Herzenshaltung gegenüber Christus beschreiben. Da kommen wir schon viel, viel weiter mit als mit Einfalt. Weil, jedenfalls in Deutsch, ich weiß nicht wie bei euch, aber in Deutsch, wenn wir überhaupt das Wort Einfall benutzen, hat es eine ganz andere Bedeutung. Ja, wir sagen, das ist ein etwas einfältiger Mensch. Ja, es ist was vollkommen anderes als das, wovon Paulus hier spricht. Ja, es ist die Herzenseinstellung. Das ist die Gesinnung der Braut. Geradheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Und das ist das Ziel des Teufels, uns das zu stehlen. Und nachdem er das geschafft hat, das aus dem Herzen eines Gläubigen zu stehlen, der kann sich ruhig Christ nennen, der kann in die Gemeinde gehen, der kann auch Dienste machen, kein Problem. Er hat diese Gesinnung der Braut, zu der er gerufen ist und das eigentlich sein Leben sein soll, das hat er verlassen. Und jetzt im nächsten Vers, Vers 4, jetzt beschreibt Paulus, wie macht der Teufel das, Menschen aus dieser Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Geradheit gegenüber Christus abzuziehen. Du siehst, das ist eine ganz wichtige Passage. Ja, erst kommt die Warnung, worin besteht der Inhalt der Warnung und jetzt kommt die Methode. Und wie schafft es der Teufel? Ja, ganz einfach, wenn der Prediger auf die Bühne kommt, dann stinkt es nach Schwefel, man sieht hier den Pferdeschwanz und auf einmal sind die Hörner da und dann wissen wir alle, aha, jetzt kommt die Verführung. Nein, leider so geht es nicht, sondern es kommt mit sehr viel Nettigkeit, mit sehr viel Freundlichkeit, mit sehr viel Wortgewandtheit. Aber wer genau hinschaut, mit List, wo das Wort verdreht wird. Okay, jetzt wird die Methode beschrieben. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, er redet hier von den falschen Aposteln, die dort in Korinth aufgeschlagen sind und zur Schande der Korinther hoch willkommen waren und akzeptiert waren. Und erst Paulus muss ihnen die Augen öffnen. Sag mal, habt ihr noch alle? Das sind Diener Satans. Da, glaube ich, sind die aufgewacht. Was? Das ist aber krass. Die haben wir als Gastsprecher gehabt, die haben unsere Kanzel gehabt, die haben wir beherbergt, die haben wir beköstigt, denen haben wir noch ein Honorar gegeben. Sag mal, wir haben ja gar keinen Plan. Diener Satans. So, was tun diese Diener Satans? Sie verkündigen einen anderen Jesus, den wir nicht verkündigt haben. Also da ist ein Unterschied zwischen dem Jesus, den die falschen Apostel verkündigen, und dem Jesus, den Paulus verkündigt hat. Oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt durch unseren Dienst. Ne? Also Paulus und sein Team. Ja? Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. Und auch wenn die Reihenfolge hier nicht in der logischen Ordnung ist, ich bin davon überzeugt, die Reihenfolge geht so. Es wird ein falscher Jesus verkündigt oder und ein falsches Evangelium. Und wer das annimmt, bekommt einen anderen Geist. Und das sollte uns schockieren, dass es möglich ist, als Kind Gottes, wo wir doch den Heiligen Geist empfangen haben, wir können noch einen anderen Geist empfangen. Was ist der andere Geist? Der religiöse Geist, der sich tarnt als Heiliger Geist, der mit frommen Worten daherkommt, aber der nicht von Gott ist und der uns wegführt. Und je mehr man diesem Heiligen, diesem religiösen Geist folgt, umso mehr verdrängt er das Wirken des Heiligen Geistes. Nachher sind wir völlig gefangen in einem religiösen System und wir haben keinen Durchblick mehr und wir können nichts mehr unterscheiden. Das ist das Produkt eines religiösen Geistes. Ich gebe euch ein Beispiel. Da seht ihr, wie gefährlich das ist und welche Konsequenzen das hat. Es gab einmal in Deutschland eine Sekte, eine christliche Sekte, die hieß Wort und Geist. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich glaube, die Schweiz war nicht so sehr betroffen, ein bisschen, aber nicht so wie in Deutschland. Und das war von Anfang an schräg und je mehr es lief, umso schräger wurde es. Und das endete damit, dass Leiter Offenbarung bekommen haben, die Frau, mit der ich verheiratet bin. Das ist gar nicht meine Frau, ich habe die falsche geheiratet. Aber da die hübsche junge Blonde oder die Lobpreisleiterin, das ist eigentlich im Geist meine Frau. So, ich bin jetzt Gott gehorsam, wenn ich meine falsch geheiratete Frau verlasse und endlich die nehme, die ja Gott wirklich für mich hat. Ist schon ganz schön schräg, ne? Und da gab es ein munteres Bäumchen-Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel in der Leiterschaft. Und eine Frau hatte ich in der Seelsorge. Ihr Mann war einer der führenden Leiter in Deutschland. Und sie war sowas von verwirrt und so durcheinander. Und sie hatte einen Konflikt und dieser Konflikt ging so. Seit mein Mann jetzt mit dieser hübschen Jungen da unterwegs ist und die auch geheiratet hat, der ist der glücklichste Mensch auf der Welt. Der ist sowas von fröhlich und frei und glücklich und dem geht so gut. Und gleichzeitig spüre ich in mir, das ist doch nicht richtig. Das ist doch nicht richtig, dass er mich und meine Kinder verlässt, sich scheiden lässt und die andere heiratet und sagt, ich will doch nicht rebellieren gegen den Willen Gottes. Die Leiter haben alle gesagt, das ist Gott, aber in mir ist irgendwie, das kann doch nicht sein, das stimmt doch irgendwas nicht. Und sie konnte das nicht auflösen, sie war in einem totalen inneren Konflikt. Und dann habe ich versucht, ihr eine Brücke zu bauen und habe gesagt, pass auf, folgendes fiktives Beispiel. Ich komme zu dir und sage, also Gott hat mir einen Plan offenbart. der ist hundertprozentig sicher. Ein Plan, wie ich eine Bank berauben kann und niemand wird es jemals merken. Und ich führe diesen Plan aus und ich habe jetzt das Geld ohne Ende und ich bin glücklich und sorgenfrei und ich führe das allerbeste Leben und ich danke Gott jeden Tag für diese Gnade, die er mir geschenkt hat, dass ich diesen Plan bekommen habe, wie ich diese Bank berauben kann. Was ist daran falsch, habe ich zu ihr gesagt. Und du glaubst es nicht. Ich denke, fast eine halbe Stunde hat sie, ja, es fühlt sich falsch an. Aber ich sage, erkläre mir, warum es falsch ist. Erkläre mir. Ich sage, es hat Gott mir gegeben. Und du fühlst komisch. Aber warum? Begründe mir, warum es verkehrt ist. Sie konnte nicht sagen, weil das, was du vorgibst als Offenbarung von Gott, ist gegen Gottes Wort. Sie konnte das nicht auflösen. Sie war sowas von Gehirn gewaschen, dass das Wort Gottes nicht mehr präsent war für sie und sie nicht mehr in der Lage war, am Worte Gottes jetzt verrückte Entscheidungen zu prüfen und zu verwerfen. Sie konnte das nicht. Ja, wenn du sagst, Gott hat dir das gegeben, was soll ich dagegen sagen? Du bist ein Mann Gottes und wenn Gott dir das gegeben hat, was soll ich sagen? Aber trotzdem fühle ich komisch. Ich sage, ja, begründe. Sie konnte nicht. Das ist der religiöse Geist. Völlige Verwirrung, völlige Unfähigkeit, noch zu sortieren zwischen richtig und falsch. Völlig vernebelt, kein Klarblick mehr. Religiös Gehirn gewaschen. Und das ist, was diese Sekte gemacht hat. Und das war die Frau eines der großen Leiters in Deutschland. Nicht irgendwie ein Neubekehrter, der noch nie was gehört hat. Das ist ein alarmierendes Beispiel, wo es hinführen kann. Es gibt aus der Kirchengeschichte manche andere verrückte Beispiele, wohin das führen kann, wenn man einfach sich unter den religiösen Geist begibt. Also der religiöse Geist kommt, wenn ein anderer Jesus verkündigt wird, wenn ein anderes Evangelium verkündigt wird. Wann kommt der religiöse Geist? Der kommt nicht einfach so. Der läuft nicht durch die Lande und sagt, ha, den habe ich mir ausgesucht und den werde ich jetzt verführen. Nein, nein, der muss mitmachen. Der muss kooperieren, der muss mir die Tür aufmachen, der muss gesunde Lehre verlassen und muss den Humbug, den ich ihm erzähle, abkaufen. Dann habe ich eine Chance. Seht zu, dass euch niemand verführe. Galater, Kapitel 1. Das ist übrigens der einzige Brief von Paulus an eine Gemeinde, wo er nicht erstmal seine Freude über sie ausdrückt und sie lobt, sondern wo er gleich anfängt, sie zu konfrontieren. Mich wundert, Vers 6, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch die Gnade des Christus berufen hat, abwenden zu einem anderen Evangelium. Da haben wir es wieder. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren wollen. Unterstreicht doch mal bei dir anderes Evangelium und verwirren. Das gehört zusammen. Und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Und jetzt kommt eine ganz massive Aussage. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch am Anfang verkündigt haben, der sei verflucht, das heißt dem Gericht Gottes übergeben. Anathema. Der sei verflucht, der sei dem Gericht Gottes übergeben. Und als wenn das nicht schon genug wäre, wiederholt er das. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt von uns am Anfang, ja, das ist gemeint, der sei verflucht. Das ist eine steile Aussage. Er sagt damit, das, was ich verkündigt habe, ist das Original, das ist das Echte und alles, was damit nicht übereinstimmt, ist verkehrt. Ganz schön krasse Aussage, ne? Da denkt man, ja, da hat man eine gesunde Selbsteinschätzung. Nein, das hat mit Selbsteinschätzung nichts zu tun. Das hat damit zu tun, und das erklärt er jetzt in Vers 11, woher das Evangelium kommt. Das kommt nicht vom Menschen, das hat er sich nicht ausgedacht, das hat er sich nicht zusammengebastelt. Er hat es durch Offenbarung von Christus selbst bekommen. Durch Offenbarung. Nicht durch Menschen, nicht durch Gespräche, nicht durch ein theologisches Seminar. Er hat es durch Offenbarung von Jesus selbst bekommen. Und deswegen kann er und muss er sagen, das ist der Maßstab. An dem müssen sich alle Verkündiger des Evangeliums messen. Und jeder, der etwas anderes sagt als ich, ist verkehrt. Das ist nicht Stolz, das ist Demut. Und diese Aussage oder diese Beweisführung von Paulus, dass es eben nicht von Menschen kommt, sondern dass es vom Himmel kommt, dass es von Jesus kommt, das ist so eine schwerwiegende Aussage. Wir können nur auf zweierlei Weise reagieren. Entweder dieser Mann ist größenwahnsinnig, der weiß nicht, was er redet, der überschätzt sich total und der redet von etwas, was er selber nicht versteht und der spinnt, oder aber er redet die Wahrheit. Man kann nicht sagen, auch ein interessanter Gesichtspunkt. Sollten wir stehen lassen, müssen wir notieren, so könnte man es auch sehen. Das geht da nicht. Entweder oder. Das ist das Evangelium. Es schneidet. Und jeder muss sich entscheiden. So ist Jesus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Es ist nicht eine Möglichkeit neben anderen. Es ist nicht eine Variante, aber es gibt auch noch ganz andere Varianten und da müssen wir mal ganz vorsichtig sein, wir wollen auch nicht urteilen und wir lassen das erstmal alles so stehen. Kennt ihr dieses religiöse Geschwafel? Das hat nichts mit Christus und mit dem Wort Gottes zu tun, nichts. Er ist die Wahrheit, sein Evangelium ist das wahre Evangelium. Und deswegen in aller Demut und aller Gottesfurcht muss Paulus sagen, Leute, das ist der Maßstab und jeder Verkündiger, jeder Pastor, jeder Evangelist, jeder Prediger, jeder Älteste, alle müssen sich an seinem Evangelium messen. So gibt es auch Schriftstellen, wo er redet, von meinem Evangelium. Ja, wie von deinem? Ja, genau in diesem Sinne, wie er es gesagt hat, ich habe es vom Herrn bekommen. Und jeder Gläubige muss sich entscheiden, glaube ich Paulus, der beansprucht, unter der Führung des Heiligen Geistes geredet und geschrieben zu haben? Oder sage ich, der hat doch nicht mehr alle. Dazwischen gibt es nichts. Entweder oder, ja oder nein. Das ist das Schwert. Und wir werden noch sehen, wenn wir nachher uns heute Abend dann das anwenden auf einen sehr konkreten Fall, der euch jetzt hier betrifft in der Schweiz und auch uns in Deutschland. Ja? Dann werden wir sehen, was das für Auswirkungen hat. Und wie tiefgreifend das ist. Und dass es da keine Kompromisse, ja, geht auch so, kann man auch so sehen. Das gibt es da nicht. Entweder oder, ja oder nein. Und wenn wir diese Gesinnung haben, können wir die ganzen religiösen Schwätzer alle damit konfrontieren. Wenn wir keinen Plan haben, wenn wir nicht wissen, was das Evangelium ist, dann verheddern wir uns und mit ihrer Rhetorik reden die uns unter den Tisch. Ich habe mir sagen lassen, dass Leute, die in der Bank arbeiten, an der Kasse, die werden trainiert, Falschgeld zu erkennen. Und weißt du, wie die trainiert werden? Indem sie sich intensiv mit dem echten Geld beschäftigen. Die wissen, wie sich das anfühlt. Die wissen, wie die Papierstärke ist. Die wissen ganz genau, wie das Original aussieht. Die studieren nicht Fälschungen. Die studieren das Original. Und dann haben sie das im Finger und die müssen nur Banknoten durch die Finger switchen lassen. Dann sagen sie, halt, stopp, da war was. Dann wieder zurück und dann fischen sie es raus und dann wird es untersucht. Es fängt an, dass sie das in den Fingern spüren, da haut was nicht hin. So haben sie das Original studiert, dass sie anhand des Originals die Fälschung erkennen können. viele fragen mich, ja, was ist falsch an Zeugen Jehovas? Was ist falsch an Mormonen? Und was ist mit 7-Tage-Anbetung? Und was ist das? Und was ist damit? Und so weiter. Und wie siehst du das? Ich sage, Leute, vertiefe dich in das Original. Lerne das Wort kennen und lerne den Heiligen Geist kennen. Was hat Jesus gesagt? Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Heilige Geist. Die Schriften und die Kraft Gottes. Deswegen irren sie. Sie müssen die Schriften kennen und sie müssen den Heiligen Geist kennenlernen. Und dann irren sie nicht mehr. Ich sage, du kannst Sektenkunde studieren, du kannst dir Bücher besorgen, was ist an dieser Sekte falsch und was ist da falsch und was ist mit Zeugen Jehovas und so weiter. Kürz das Ganze ab, lerne das Original kennen. Und dann bist du so sensibel, du kennst das Wort, du kennst den Heiligen Geist und dann gibt dir jemand irgendwie eine Predigt oder einen YouTube-Link oder ein Buch oder irgendwas. Und du kennst den Heiligen Geist. Und du nimmst das Buch in Empfang, ist mir viele, viele Male passiert. Oder kriegst den Link. Und der Heilige Geist sagt, don't touch it. Rühr es gar nicht erst an. Vergiss es. Das ist der Heilige Geist, der uns warnen will, der uns in alle Wahrheit führen will. Wie viele Menschen habe ich getroffen, die solche Erlebnisse hatten, wenn zum Beispiel damals, ist ja jetzt schon eine Weile her, aber es ist ein gutes Beispiel, als diese Welle war mit dem Roman Die Hütte. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja? Menschen haben mir erzählt, das wurde mir empfohlen, das ist das Nonplusultra, jetzt können wir Gott kennenlernen, hier ist das Wesen Gottes beschrieben, boah, das ist so spannend, das ist so gut und alles. Okay, habe ich genommen. Hab gelesen und je mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich ein ganz komisches Gefühl gehabt. Und alles in mir sagt, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Ich mag das nicht. Und weil diese Leute nie sich trainiert haben, den Heiligen Geist kennenzulernen, dann laufen sie zu der Person, die ihnen das Roman empfohlen hat und sagen, du, aber wenn ich lese, da habe ich ein komisches Gefühl irgendwie. Das musst du ignorieren, lies einfach weiter. Und sie wissen nicht, dass es der Heilige Geist ist, sondern dann kommt noch der Verstand dazu. Ach, immer ich. Ich bin immer kritisch. Ich muss immer ein Haar in der Suppe finden. Ich bin immer der, der nicht im Mainstream mitschwimmt. Und ich muss immer irgendwie eine Extrawurst gebraten. Ach, das ist ja schrecklich mit mir. Aber es ist der Heilige Geist. Und weil sie nie sich Mühe gemacht haben, weil sie nie das getan haben, was Paulus gesagt hat, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sie haben nie gebetet, Heiliger Geist, ich will dich spüren, wenn da was nicht in Ordnung ist. Ich will die rote Lampe sehen, ich will die Alarmglocke hören, ich will sensibel sein für dich, ich will den Unterschied kennen zwischen meiner Seele und deiner Führung. Das haben sie jahrzehntelang verpasst. Und haben keinen Plan, wenn sie das Gift in den Händen haben. Und jemand sagt, einfach weiterlesen, musst du ignorieren. Weil sie sich klein machen, weil sie nicht glauben, dass der Heilige Geist in ihnen ist, von dem Jesus gesagt hat, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Aber wer bin ich? Das ist ein großer, erfahrener Mann Gottes. Guck mal, wie viele Follower der auf YouTube hat. Ja, guck mal, wie viele Follower der Teufel hat. Was sind denn Zahlen für Argumente? Was ist denn das für ein Argument? Wenn du die Kirchengeschichte anschaust, es war immer so, bis zum heutigen Tag, dass die Mehrheit auf der falschen Seite war. Das ist Kirchengeschichte. Die Mehrheit war auf dem Holzweg. Kirchengeschichte in Kurzform. Mehrheitszahlen, Klickzahlen bedeuten gar nichts. Überhaupt gar nichts. Und es darf kein Kriterium sein. Wir brauchen Kriterien aus dem Buch, Inhalte. Ja, wir müssen das Original kennenlernen, so wie dieser Kassierer bei der Bank. Da gehen die Scheine durch die Finger und sagt, halt, stopp, da ist was. Und dann unter die Lupe und dann sagt er, siehste, wusste ich's doch. Da hat er es entdeckt, Fälschung. Wir müssen Gott kennenlernen, wir müssen sein Wort kennenlernen, wir müssen verstehen, was ist das wahre Evangelium. Und dann können wir die Täuschungen entdecken. Der Teufel kommt mit Verführung durch ein anderes Evangelium. Also wir lernen das echte Evangelium und dann sehen wir den Unterschied. Und es ist so, dass heute an ganz vielen Stellen nicht mehr das wirkliche Evangelium verkündigt wird. Es wird gesagt, Jesus liebt dich, du musst nur Jesus annehmen und alles wird gut. Es geht nicht um Jesus annehmen, es geht um Buße. Das wahre Evangelium, das mit Johannes dem Täufer angefangen hat und dann Jesus und dann die Apostel, fängt immer an mit Buße. Immer. Und Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Es ist ein schreckliches deutsches Wort und wir müssen was anderes dafür finden. Und mein Ersatz ist bedingungslose Kapitulation. Das macht es deutlich. Nicht ein bisschen glauben, ja, dann versuche ich jetzt auch irgendwie an Jesus zu glauben. Wir können nicht an Jesus glauben. Wir brauchen die Gabe des Glaubens. Wir brauchen das Geschenk vom Himmel. Und das gibt es nur auf einer Grundlage und das ist Buße. Und Buße heißt, mir werden die Augen geöffnet, dass ich planmäßig, systematisch, mit großer Treue über Jahrzehnte gegen Gott rebelliert habe. Wir sind keine Opfer, wir sind die Täter. Die Bibel redet vom Sünder als von einem Rebellen, als von einem Feind Gottes. Das ist, was die Bibel lehrt. Römer 5. Als wir noch Sünder waren, dann zwei Verse weiter, Jesus für uns gestorben, als wir Feinde waren. Und wenn du dein Leben, egal wie viele Jahre du gelebt hast, bevor du dich bekehrt hast, wenn du dein Leben nicht sehen kannst, wie Paulus das Leben eines jeden Heiden sieht, unter einem Geist, verführt zu Rebellion, zu Ungehorsam. Epheser 2 schlagen wir jetzt nicht auf, aber da steht es. Ja? Wenn du das nicht sagen kannst, das war dein Leben, dann wird Zeit, dass du dich heute bekehrst, weil du bist noch nicht bekehrt. Ich erzähle euch eine schockierende Geschichte. Ein junger Mann kam zu mir, wollte Jüngerschaft. Er war in einer Hausgemeinde Anbetungsleiter. Er wollte Jüngerschaft, beziehungsweise sein Leiter hat gesagt, er soll doch mal gucken, ob er nicht bei mir Jüngerschaft bekommen kann. Okay, beim ersten Treffen hatte ich irgendwie andauernd ein komisches Gefühl. Weil ich mache meine Treffen so. Ich lächle die Leute an, lasse die reden und halte heimlich Händchen mit dem Heiligen Geist. Und sage, Heiliger Geist, gib mir Bescheid, was hier los ist. Zeig du mir. Davon weiß der nichts. Ich lächle ihn nur an und lasse den reden. Stelle ein paar Fragen und so. Ja? Aber immer, Heiliger Geist, du weißt, was hier los ist. Ich bin nicht misstrauisch, aber ich brauche ihn. Und da war dieses Gefühl, irgendwas haut ihr überhaupt nicht hin. Und dann habe ich ihn gefragt. Der Heilige Geist hat mir die Frage gegeben. Kannst du von deiner Vergangenheit sagen, was du getan hast, wie du gelebt hast, bis du zu Christus kamst, das war so schlimm, dass du dafür die Hölle verdienst und Gott musste sich nicht bei dir entschuldigen. Kannst du das sagen? Der hat nicht eine Sekunde nachgedacht, wie aus der Pistole geschossen. Nee, das nicht. Klar, waren ein paar Dinge, die waren nicht in Ordnung. Aber du, ich habe auch meine Schokoladenseiten und ja, die typische Waage, die das dann alles wieder ausbalanciert. Und am Ende zum Glück, die Waage ist doch auf der richtigen Seite runtergegangen und ist doch alles irgendwie gut. Das heißt, er hat nie angenommen, dass seine Sünde so schlimm war, dass Christus an seiner Stelle für ihn wegen seiner Sünde sterben musste. Ja, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben, ja, aber ich habe einen minimalen Anteil daran und da werden jetzt meine guten Seiten gar nicht berücksichtigt. Wenn Christus für mich gestorben ist, dann heißt das, er hat meinen Platz eingenommen. Wie heißt es ja in Jesaja, die Strafe liegt auf ihm. Welche Strafe? Die ich verdient hätte. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden haben kann. Und wenn ich nicht glaube, dass ich diese Strafe verdiene, nämlich die das ewige Getrenntsein von Gott in totaler Finsternis, wenn ich das nicht glaube, dann was bedeutet Jesus für mich gestorben? Das ist nur eine hohle Phrase, aber es hat keine Substanz, verstehst du? Und es wurde offenbar, dass dieser junge Mann gar nicht bekehrt ist. Der ist angechristelt, christlich sozialisiert, irgendwie da so reingerutscht, hat die Sprache gelernt, wie die Christen sich unterhalten und hat ein paar Begriffe gelernt und hat gelernt, die Hände zu heben, Amen zu sagen. Der hat nie Buße getan. Buße ist, ich bin voll erwischt. Was ich getan habe, ist abgrundtief schlecht. Ich kann es nie wieder gut machen. Ich verdiene ewige Höllenstrafe. Und dann kann ich schätzen, was Jesus für mich getan hat. Sonst kannst du das ja gar nicht schätzen. Was heißt dann, Jesus ist für dich gestorben? Und das habe ich ihm klar gemacht. Und diesen jungen Mann habe ich nie wieder gesehen. Und ein paar Wochen oder zwei, drei Monate später schickt mir jemand einen Link und da sehe ich ihn im Internet total verrücktes, esoterisches Zeug lehren. Er war nie bekehrt, hat nie Buße getan. Buße ist, du kommst an das Ende von dir selbst. Und du sagst, ich habe keinen Plan, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich brauche jetzt göttliche Hilfe. So siehst du, wie die Gemeinde angefangen hat. Das Schwert des Herrn ging durch die Herzen. Sie wurden von ihrer Sünde überführt. Was war die Sünde? Dass sie sich gläubig gefühlt haben und Gott überhaupt nicht kennen. Das war ihre Sünde. Die waren ja alles fromme Juden. Ja? Wenn du die vor dem Pfingstfest oder auf der Anreise interviewt hättest, was ist das mit eurem Glauben? Was macht ihr jetzt da auf diesem Festival da zu Pfingsten? Die hätten dir tolle Sachen erzählt, wie gläubig sind Kinder Abrahams und der Gott der Bibel, also ihr Alten Testament. Das ist der wahre Gott und an den glauben wir. Und wir warten auf den Messias. Die hätten dir Geschichten erzählt. Mit völliger Überzeugung. Mit ehrlichen Augenaufschlag, treu wie ein Dackel. Und dann kommt das Schwert des Herrn und geht durch. Es drang ihnen durchs Herz, heißt es. Das war das Schwert, das durch Petrus kam. Und was hat das Schwert bewirkt? Ihre Illusionen, ihre Religion, ihr falsches Selbstvertrauen, es wurde komplett zerschmettert. Sie hatten nichts mehr. Sie waren völlig am Ende, sie waren völlig ratlos. Und deswegen haben sie diese eine glorreiche Frage gestellt, ja, was sollen wir jetzt tun? Wir haben verstanden, wir kennen Gott gar nicht, wir sind so blind, er ist gekommen und wir haben ihn umgebracht. Also mehr Blindheit gibt es ja nicht. Was sollen wir denn jetzt machen, Petrus? Und dank sei Gott, dass Petrus kein Leiter von Emerging Church war. Emerging Church hat gesagt, das wissen wir auch nicht. Ist auch nicht unsere Aufgabe, dir das zu sagen. Du musst selber schauen, wie es so geht. Das ist verpönt, Antworten zu geben. Man kann noch helfen, die richtigen Fragen zu stellen, aber Antworten darf man nicht geben. Antworten zu geben ist verdächtig. Aber Petrus war nicht Emerging Church, er war ein Apostel von Jesus Christus. Und was hat er gesagt? Leute, ich erkläre euch ganz genau, was ihr zu tun habt. Tut Buße. Lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist. Das mit dem Glauben hat er weggelassen, weil das ist, der Glaube ist Gottes Geschenk als Antwort auf die Buße. Deswegen hat er das da weggelassen, nicht weil er denkt, Glauben ist nicht wichtig. Ja? Aber das ist ein Teil von Buße. Man kehrt um. Ich habe ja völlig falsch gelebt. Wie Jesaja sagt, alle guckten auf ihren Weg. Aber jetzt bin ich am Ende und jetzt gucke ich auf seinen Weg. Was will er? Ich brauche jetzt ihn. Ich will jetzt unter seiner Führung leben. Eine komplette Gesinnungsänderung. Das ist Buße. Eine völlige Umkehr. Bisher, ich war mein eigener Chef. Ich habe geguckt, was ist gut, was passt, was gefällt mir, was finde ich richtig. Und jetzt ist es alles zusammengebrochen. Und was will jetzt er? Was ist der Wille Gottes? Und da war eine ganz klare Antwort. Tut Buße, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist. Interessanterweise hat er nicht gesagt, das mit dem Heiligen Geist machen wir später. Vielleicht wollt ihr auch evangelikale Christen sein ohne Heiligen Geist. Die Nummer gibt es auch noch, könnt ihr euch überlegen. Es gibt nur eine Art von Christsein. So wie es am Anfang bei Pfingsten nur eine Denomination gab. Und das war pfingstlich, apostolisch, neutestamentlich. Die Bibel wurde von geisterfüllten, in Zungen sprechenden Aposteln geschrieben, an geisterfüllte, in Zungen sprechende Christen. Das war normales Christsein. Das war normal. Und er hat ihnen gesagt, Leute, wenn ihr da reinkommen wollt, da ist die Tür. Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes. Ja, aber mit dem Heiligen Geist, da habe ich es nicht so. Und Taufe finde ich auch nicht so toll. Weißt du, mein Onkel, der ist bei der lutherischen Kirche. Und wenn ich mich jetzt noch mal taufen lasse, da gibt es große Gefahr, der setzt mich von seinem Testament runter. Dann habe ich ja nichts mehr der Kirche zu geben. Das wollte doch auch nicht, oder? Die religiöse Lüge kann so listig sein, so ekelhaft, so verlogen. Und dann heißt es, die seinem Wort gehorchten, wurden hinzugetan. Kein anderer. Nicht einer gesagt hat, Buße ist okay, Taufe meinetwegen, aber du mit dem Heiligen Geist, nee, nee. Nur die sein Wort angenommen haben, wurden zur Gemeinde hinzugetan. Kein anderer. Keiner hat gesagt, du, ich mach mal eine Weile mit, ich guck mir das mal an, mal sehen, ob das was für mich ist. Es gibt kein Probieren. Wenn das Schwert des Herrn kommt, kommt endgültiger Nullpunkt. Kapitulation, und zwar bedingungslose Kapitulation. Das ist der Punkt, nicht nur Kapitulation, bedingungslose Kapitulation. Wie im Zweiten Weltkrieg. Ja? Hitler war tot, die Generäle gingen zu den Alliierten, haben gesagt, lass uns Friedensverhandlungen machen. Gingen sie da in die Lüneburger Heide zu den Alliierten. Friedensverhandlungen. Weißt du, was die gesagt haben? Es gibt keine Friedensverhandlungen. Es gibt eine Sache und das ist bedingungslose Kapitulation. Und wenn ihr dazu bereit seid, dann könnt ihr wiederkommen. Geht nach Hause. Und dank sei Gott, dass es keine Verhandlungen gab. Dann gäbe es vielleicht heute noch ein Nazi-Deutschland. Vielleicht ein bisschen anderer Form. Ne? Die haben gesagt, nein, es muss einen Schlussstrich geben. Es muss bedingungslose Kapitulation kommen. Und bedingungslose Kapitulation ist ganz einfach. Ein weißes Blatt Papier, bitte hier unterschreiben. Wir füllen nachher die Bedingungen aus. Das ist bedingungslose Kapitulation. Sehr radikal, aber sehr wirksam. Da weiß man, nach der Unterschrift hat man nichts mehr zu melden. Und das ist Bekehrung. Und weil wir das über Jahrzehnte nicht gepredigt haben, haben wir heute die Gemeinden voll von Menschen, die nie wiedergeboren sind. Weil die Wiedergeburt, die neue Geburt, ist die Antwort Gottes auf die Buße. Und weil wir Buße nicht gepredigt haben, und guck mal in die Bibel bis zum Schluss. Paulus predigt Buße. Das ist, was er gepredigt hat. Und deswegen sind wir in dem Schlamassel. Und darum haben wir heute viele Leute, die viel wissen, aber die nie wirklich sich ihm übereignet haben. Und sie lauter Ideen sich holen von irgendwo, aber nicht vom Heiligen Geist und vom Worte Gottes. Und die deswegen so verwirrt sind. Und verwirrte Leute, wenn sie erst mal drin sind und dann noch die Karriereleiter hochsteigen, dann werden sie noch Hauskreisleiter, dann werden sie noch Regionalleiter, nachher werden sie noch Pastor. Je höher sie steigen, umso mehr Verwirrung verbreiten sie. Verwirrte Leute verbreiten Verwirrung. Können ja gar nichts anderes, weil das in ihnen drin ist. Und das ist unsere Situation nach 50 Jahren charismatische Erneuerung, dass wir einen Wust von verrückten Ideen und Konzepten haben und man kann das ganze Chaos gar nicht mehr überschauen. So ein Durcheinander. Und Leute mit lauter Stimme reden mit, denen Gott nie eine Stimme gegeben hat. So ist es. Wir werden nachher im letzten Teil heute Abend sehen, was das für Konsequenzen hat und welche Auswirkungen das hat und wie gefährlich das ist. So, Buße ist bedingungslose Kapitulation. Das heißt, wie Jesus das sagt, ja, jemand kommt zu ihm, ich will dir nachfolgen. Wenn das zu uns einer sagen will, ich will Jesus nachfolgen, Halleluja. Ja, komm, mach mit. Jesus sagt, weil er gesehen hat, dieser ist gebunden an Geld, gib dein ganzes Geld weg, gib es den Armen und folge mir nach. Das heißt, nicht alle, die sich bekehren, müssen ihr Bankkonto plündern. Der war gebunden an Geld. Der andere war in großer Verliebtheit mit seinen Ochsen. Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuerst. Was wollte der? Die frisch gekauften Ochsen nochmal angucken. Nochmal gucken, ja, der neue BMW mit 8 Zylindern. Nochmal ein bisschen rumspielen und ein bisschen, und danach, dann komme ich aber. Was war das Problem? Nicht die Ochsen. Nicht den Vater beerdigen war das Problem. Die Grundhaltung, ich will dir nachfolgen, aber ich zuerst. Das war das Problem. Und weil Jesus gesehen hat, das wird nichts mit der Nachfolge, weil seine Haltung ist er zuerst. Wenn ich den ins Team nehme und ich sage, auf, wir gehen nach Kapernaum. Du, Kapernaum finde ich touristisch sehr uninteressant. Lass uns lieber dahin gehen, da ist viel schöner. Und der hätte nur Stress mit ihm gehabt, weil nicht Jesus geleitet hat, sondern der wollte mitleiten. Der wollte mitbestimmen. Und Jesus war clever genug zu sagen, du, entweder oder. Entweder ich bin Gott und ich führe und du wirst geführt oder das wird hier nichts. Und weil wir diesen Jesus über Jahrzehnte nicht verkündigt haben, darum sitzen da so viele Leute, die sich gläubig nennen und nie kapituliert haben, nie verstanden haben, an Jesus zu glauben heißt, ich entscheide mich, ich lerne jetzt gehorsam diesem Buch gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber. Das ist der Grund. Und dann predigt der Pastor, wenn er überhaupt den Mut hat, über Zehnten und die Gemeinde, das ist Altes Testament, das ist gesetzlich, das geht nicht und das ist lieblos. Und dann predigt er über sexuelle Reinheit und wieder schreien alle auf. An jeder Stelle, wo das Fleisch betroffen ist, protestieren die. Und er kommt nirgendwo hin. Viele Pastoren verheizen sich, weil sie Gemeinde bauen wollen mit Menschen, die nie zerbrochen wurden, die nie an den Nullpunkt gekommen sind. Aber wie schön und wie leicht ist das, wenn jemand sich bekehrt hat und sagt, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, hier bin ich, erklärt mir, was ich jetzt machen soll, erklärt mir, wo es jetzt lang geht. Wir sagen, pass auf, du stehst jeden Morgen auf, bist im Wort, fängst an zu beten. Ja, wie soll ich beten? Wir erklären, wie er beten soll. Und er macht das einfach. Der kommt nicht mit der Idee, ja, aber jeden Morgen beten finde ich gesetzlich. Außerdem muss ich lange schlafen und dann habe ich keine Zeit mehr, weil ich zur Arbeit muss. Der kann nur widersprechen. Aber ein richtig Neubekehrter, dem kannst du alles sagen vom Wort und sagst, okay, und wie sieht der nächste Schritt aus? Wie sieht der nächste Schritt aus? Und das funktioniert, das läuft einfach wunderbar. Aber diese, die nicht zerbrochen sind, treten immer auf die Bremse und wissen immer alles besser. Ja, und erzählen dem Pastor, in meinen vorigen Gemeinden war das aber ganz anders als hier und ihr müsst das so machen und ihr müsst das so machen. Wenn der Pastor klug wäre, würde er sagen, pass auf, das ist das letzte Mal, dass ich sowas gehört habe. Wenn ich das noch einmal höre, gehst du nach Hause zu deiner vorigen Gemeinde, aber hier nicht. Aber das macht man ja nicht. Man muss ja nett sein. Jesus war doch auch nett. Hast du eine Schriftstelle dafür? Dass Jesus nett war, dass es seine oberste Devise war, nett zu sein. Er war klar, er war radikal. Er hat sich nicht entschuldigt, wenn er Menschen konfrontiert hat und beleidigt hat. Unser lieber Jesus beleidigt Menschen. Ja. Zu den Pharisäern, ihr Heuchler, Otterngezücht. Ja. Einer von den Pharisäern will ihm noch helfen, will ihm aufmerksam machen. Jesus, also damit beleidigst du uns aber. In der Hoffnung, Jesus würde dann einlenken und sagen, ach ja, wirklich? Oh nee, das wollte ich aber nicht. Das tut mir aber leid, nehme ich alles wieder zurück. Jesus, mit diesen Worten schmähst du uns. Und was macht Jesus? Gibt nur einen drauf. Sagt, jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. Pass auf, dass du nicht der Nächste bist. Haut noch eins drauf. Das ist der nette Jesus. Vergiss die Idee, dass Jesus nett ist. Vergiss die Idee, dass wir nett sein sollen. Wir sollen wahr sein. Wir sollen liebevoll sein. Wir sollen Menschen gewinnen wollen. Aber Widerständler muss man konfrontieren. Das ist, was Jesus gemacht hat. Und das ist, was wir tun müssen. Meine Güte, ich bin... Oh nee, geht noch. Lass uns mal ein bisschen Gedanken machen über den wahren Jesus. Wir haben ja gehört, Verführung kommt durch einen falschen Jesus. Ja? Und ich möchte jetzt mal, ich habe es eigentlich jetzt eben schon ein bisschen angefangen, ich möchte einmal zwei Aspekte von Jesus hervorheben. Es gibt noch andere, aber nehmen wir mal jetzt nur die zwei, die Merkmale sind des wahren Jesus und woran du erkennen kannst, geht es hier um den wahren Jesus oder geht es hier um den falschen Jesus? Und das musst du erkennen, weil sonst hörst du Botschaften von einem falschen Jesus und die Gefahr ist, je mehr du das hörst, umso mehr wirst du eingelullt von einem falschen Geist. Und deswegen müssen wir gucken, von welchem Jesus redet dieser Prediger, dieser YouTuber, dieser Bestseller-Autor, von welchem Jesus ist hier die Rede? Okay? Zwei Merkmale, die ganz, ganz entscheidend sind. Es gibt noch andere, aber nehmen wir mal diese beiden jetzt. Erstens, die Haltung vom Jesus der Bibel, vom Jesus des Neuen Testamentes zur Schrift. Zum geschriebenen Wort Gottes. Und Nummer zwei, seine Haltung, seine Sicht und sein Umgang mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Das sind zwei Merkmale von Jesus, die heute weitestgehend ausgeblendet werden. Und man versucht das alles zu übertünchen mit einer Pauschalaussage, ja, Gott ist Liebe. Und dann ist die Betonung falsch. Weißt du nicht, Gott ist Liebe. Mir hat einmal der Heilige Geist gezeigt, das wird völlig falsch betont. Du musst das betonen, Gott ist Liebe. Wenn du wissen willst, was Liebe ist, da steht es im Buch, da wird es beschrieben. Im Alten Bund und im Neuen Bund. So wie Gott dort mit Menschen umgeht. Mit halsstarrigen Sündern und mit zerbrochenen, hilflosen, demütigen Leuten. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie Gott dort ihnen begegnet. Das ist die Liebe. Beides ist die Liebe. Das ist die Liebe Gottes. Und so viele, die auch das Wort verkünden, haben niemals sich der Disziplin unterworfen, ihr Liebesverständnis zu prüfen und zu reinigen am geschriebenen Wort Gottes, sondern mit aller Selbstverständlichkeit kommen sie daher und sagen, wir wissen doch alle, was Liebe ist. Und wenn du scharf predigst, wenn du uns konfrontierst, wenn du uns unsere Sünden vor Augen führst, das ist nicht Liebe. Diesen Jesus kennen wir nicht. Solche Reaktionen kriege ich da manchmal. Weil ich gehe manchmal in Gemeinden, wo ich von vornherein weiß, das wird eine Konfrontation, das wird total heftig werden. Und dann müssen die Fürbitter besonders ran. Und ich weiß, ich predige nur einmal in dieser Gemeinde und ich werde nie wiederkommen. Die werden mich nie wieder einladen. Du, dann musst du alles geben, weil du bist nur einmal da. Und dann hörst du sowas. So ein Jesus kennen wir nicht, den wir hier heute präsentiert bekommen haben. Ja, das glaube ich, dass er den nicht kennt. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist das der Jesus der Bibel? Das ist die Frage. Ob ihr den kennt oder nicht, spielt keine Rolle. Vielleicht seid ihr über Jahrzehnte lang Gehirn gewaschen. Es gibt eine Möglichkeit. Also, diese beiden Dinge sind wichtig. Andere auch, aber jetzt nehmen wir die beiden. Wie steht Jesus zum geschriebenen Wort Gottes? Und wie war der Umgang von Jesus mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten? Und es ist interessant, dass beide Themen selten behandelt werden. Dass darüber wenig gesprochen wird. Aber wenn wir das anschauen im Worte Gottes, ja, wie Jesus eine Einstellung hatte zum geschriebenen Wort, also sprich damals eben das Alte Testament, ja, dann sehen wir, ohne irgendein Wenn und Aber hat er geglaubt, dass die Schriften von Gott sind. Nicht von Menschen, sondern durch Menschen von Gott. Ja, zu den Pharisäern, ja, was in sich schon ein Affront ist, deren Beruf war es ja, die Schriften zu studieren von morgens bis abends. Ja, habt ihr nicht gelesen, was euch durch Gott oder von Gott geredet ist? Er verweist auf Schriften und sagt, da hat Gott geredet. Habt ihr nicht gelesen? Die lesen den ganzen Tag, von morgens bis abends. Aber weil ihr Herz nicht gereinigt ist durch Buße, weil das alles nur ihr Beruf ist, weil das alles nur ihr Weg ist, wie sie irgendwie so durchs Leben kommen wollen. Deswegen hatten sie keine Offenbarung. Wir kommen gleich nochmal dazu. Aber jetzt erstmal, Jesus sagt, das, was man lesen kann, ist geredet von Gott. Gott hat geredet und jemand hat es aufgeschrieben. Und es ist das Wort Gottes. Und er zitiert Jesaja, er zitiert die Psalmen, David, und sagt, David hat im Heiligen Geist geredet. Nicht, das war ein Poet und er hat schöne christliche Lieder verfasst, sondern er beansprucht, David hat geschrieben unter der Führung des Heiligen Geistes. Das war die Sicht von Jesus zu den Schriften. Und dazu gibt es viele, viele Schriftstellen, die ich euch jetzt erspare. Ja, aber wir sehen diese Hochachtung vor der Schrift. Ja. Und deswegen hat er gesagt, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Johannes 10, 35. Die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Und er wusste, wir brauchen die Schrift, wir brauchen aber auch den Autor. Wir brauchen von ihm gelehrt zu werden, damit wir verstehen, was hier steht. Das ist einer der Grundsätze des christlichen Glaubens, dass wir nicht nur den geschriebenen Text haben, sondern wir haben eine Person, den Heiligen Geist, der Gott ist. Und er ist bei uns und Jesus hat gesagt, der wird uns in alle Wahrheit leiten. Und wir sehen an vielen Beispielen, wie dringend notwendig das ist und was passiert, wenn Menschen aus ihrem Verstand heraus die Schrift auslegen wollen. Ja. Sondern es braucht das, was geschrieben ist in Lukas 24. Jünger, die 3 Jahre mit Jesus gegangen waren, die Jesus Teaching gehört haben aus dem Alten Testament, wo er hervorkommt in den Psalmen und in Jesaja und an vielen, vielen anderen Stellen. Ja. Und dann heißt es, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Die haben die gehört von Jesus und das hat noch nicht mal ausgereicht. Und sie waren verwirrt und haben das nicht auf die Reihe gekriegt, wieso der glorreiche Messias auf einmal gestorben ist und weg ist und was ist denn jetzt? Sie waren völlig perplex, völlig, völlig ratlos. Und Jesus geht nochmal zurück zu den Schriften. Aber jetzt kommt dieser übernatürliche Dienst, den ab jetzt, seit seiner Himmelfahrt, der Heilige Geist tut. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstehen. Das ist Lukas 24, 45. Schrift ohne Heiligen Geist wird uns in religiöse Irre führen. Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen eine Haltung der Belehrbarkeit und wir dürfen niemals unsere Lieblingstheologie reinlesen in den Text. Sondern wir müssen sagen, vielleicht ist alles verkehrt, was ich denke, aber ich brauche diesen Lehrer, der mich in alle Wahrheit führt. Das ist, warum die ganzen Irrtümer zustande kommen, weil Menschen ohne die Hilfe des Heiligen Geistes ihre Ideen bestätigt haben wollen und sie benutzen die Schrift als Dekoration, nicht als Inspiration. Sie holen nicht raus aus der Schrift, was drinsteht, sondern ihre Gedanken projizieren sie in die Schrift. Das ist der grundlegende Fehler. Und es fehlt diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Lukas 24, 27. Er hob von Mose und von allen Propheten an und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Und er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und im Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schrift zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass Christus leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen wird. Sie hatten eine menschliche Sicht vom Messias. Der würde kommen, der würde die Juden freisetzen von aller Unterdrückung und dann fängt das Königreich an. Aber dass dazwischen Gefangennahme und Tod, Kreuzigung und Auferstehung ist, sie haben es nicht verstanden, obwohl Jesus ihnen das gezeigt hat im Wort. Und da könnten wir doch klug sein und sagen, wenn Jünger, die 3 Jahre mit Jesus gegangen sind, in fundamentalen Dingen, obwohl sie das Wort gehört haben aus erster Quelle, sich geirrt haben, besteht eine kleine Chance, dass das auch bei uns der Fall sein könnte. Und da fängt die Demut an. Herr, ich behaupte gar nichts, hilf du mir. Öffne du mir die Augen, lehre du mich. Komm, Heiliger Geist, sei mein Lehrer. Und daher kommt einer meiner besten Sätze. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Wir brauchen eine Freundschaft zum Heiligen Geist. Er muss unser Lehrer sein. Und er lehrt die Belehrbaren, nicht die schon alles wissen. Und deswegen ist es gut, dass wir immer wieder alle unsere Überzeugungen auf den Prüfstand stellen und sagen, ist das, was ich im Wort finde? Oder habe ich das einfach irgendwo aufgeschnappt? Ich habe jahrzehntelang geglaubt, dass die Entrückung vor den 7 Jahren der Trübsal stattfinden wird. Warum habe ich das geglaubt? Weil ich Menschen vertraut habe und gedacht habe, die müssen es ja wissen. Und die haben eine Salbung und die tun Zeichen und Wunder. Und das sind große Vorbilder im Glauben, auch im Charakter. Also wenn die mir das sagen, dann muss das stimmen. Und erst vielleicht vor 20 Jahren, als ich gesagt habe, ich gucke mal selber nach, was im Buch steht, habe ich die Entrückung vor der Trübsal nie gefunden im Wort. Es gibt keine 2 Wiederkommen von Jesus. Es gibt ein Wiederkommen. Nicht eine heimliche Wiederkunft. Nirgendwo in der Bibel steht das. Und wenn du das sagst, dann springen die Leute auf und sagen, doch, das ist falsch. Und weil sie genauso indoktriniert sind, wie ich auch war. Ich kann das gut verstehen. Aber ich kann ihnen nur einen Rat geben, Leute, seid vorsichtig. Es besteht eine kleine Chance, dass ich auch recht habe. Guckt doch mal ins Wort und zeigt mir Schriftstellen, wo es ein heimliches Wiederkommen Jesu gibt. Und das gibt es nicht. Es gibt ein Wiederkommen, Punkt. Und bei diesem Wiederkommen, der erste Akt dieser Wiederkunft ist, dass wir entrückt werden, ihm entgegen in die Wolken. Und dann kommt die menschliche Logik, ja, was macht das für einen Sinn? Jesus kommt und wir werden mit ihm entrückt und dann kommen wir mit ihm wieder runter. Das macht perfekten Sinn, wenn du dieses Wort anschaust vom Griechischen. Da ist genau diese Bedeutung. 2 Schriftstellen gibt es, wo dieses Wort dann benutzt wird. Genau diese Bedeutung. Eine wichtige Person kommt der Stadt entgegen und die führenden Leute, die Obrigkeit, geht raus, begrüßt ihn draußen und geht mit ihm dann hinein in die Stadt. Das ist, wie dieses Wort erklärt wird. Sogar ohne Griechisch kann man das rausfinden. Und wir gehen Jesus entgegen und wir kommen mit ihm im Triumphzug hier auf diese Erde. Und nicht 7 Jahre vorher werden wir entrückt. Aber das ist so ein Beispiel, ja, wo ich auch Gehirn gewaschen war, wo ich einfach Menschen vertraut habe. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Und der öffnet uns die Augen und dann sagen wir, Mensch, da steht ja was ganz anderes. So lasst uns alle unsere Ideen prüfen an diesem Wort hier. Prüfen am geschriebenen Wort Gottes. Als nun Jesus von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er solches gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Sie glaubten der Schrift und dem Wort, das er gesprochen hatte. Johannes 2, 22. Das ist Glauben an Jesus, der Schrift glauben. Wir werden das noch ein bisschen mehr vertiefen, diesen Aspekt dann in der nächsten Einheit. Jetzt lassen wir noch ein paar Worte. Was sagt denn die Uhr? Ich kann gar nicht. Ist 3:30, ne? Oh, gut in der Zeit. Wir haben gerade erst angefangen, ne? Ein paar Worte noch hier zu diesem zweiten Teil, weil der so wichtig ist. Die Haltung von Jesus und sein Umgang mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ist dir schon mal aufgefallen, die Evangelien sind ja Beschreibungen des Lebens, eigentlich dann noch mehr seines 3-jährigen Dienstes. Und ein Großteil von Text wird verwandt auf seine Konflikte mit den Pharisäern und sein Leiden und sein Sterben und seinem Begräbnis und Auferstehung. Das sind die beiden Schwerpunkte. Natürlich Heilung, Zeichen, Wunder, Predigen. Ja, aber von der Menge der Texte nimmt dieser Konflikt mit den Pharisäern sehr viel Raum ein. Rein zahlenmäßig. Ja, und warum ist das so? Warum ist das so ein wichtiges Thema? Und warum wird so wenig gelehrt und gepredigt über Jesus und die Pharisäer? Es ist ein ganz wichtiger Teil der christlichen Lehre. Warum? Nun, aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, wir sollen durch diese Beschreibungen der Pharisäer, wir sollen den Pharisäer in uns entdecken. Guter Punkt, ne? Wir sollen verstehen den Unterschied zwischen menschengemachter Religion und dem Glauben, den Gott verordnet und uns schenkt, wenn wir Buße tun. Wir sollen den Konflikt verstehen, der durch die Kirchengeschichte geht, zwischen menschlicher Religion und wirklichem apostolischem Glauben. Das sind Gründe, warum dieser Konflikt beschrieben wird. Und vielleicht noch ein letzter. Wir sollen verstehen, wie wahre Liebe aussieht. Und wenn wir das studieren, wie Jesus umgegangen ist, dann sagen wir, meine Güte, ist das der Jesus, der mir gepredigt wurde? Ist das der Jesus, an den ich eigentlich glaube? Ja. Von den Pharisäern heißt es, alle, Jesus sagt es über sie, in diesem wichtigen Kapitel Matthäus 23, wo er eine Menge heftige Dinge zu sagen hat. Ja. Alle ihre Werke tun sie, um von Leuten gesehen zu werden. Also was ist ihr Ziel mit ihrer Art von Glauben? Menschen zu beeindrucken. Das ist ihr Ziel. Nicht Gott wohlgefällig zu sein, Menschen zu beeindrucken. Alles, was sie tun, tun sie, um von Menschen gesehen zu werden. Und das ist das Gegenteil von wahrem Glauben. Das ist das Gegenteil von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradheit, was wir am Anfang hatten. Diese Herzensgesinnung der Braut, ja? Weil es ist ja nicht aufrichtig, ich diene, wie auch immer, ja, bete für die Kranken oder bete, Lobpreis, Predigt, was auch immer, Leitung. Aber in Wirklichkeit will ich, dass man mich ehrt. Das ist ja nicht echt. Das stimmt ja nicht. Und da kommt das, was wir schon an anderer Stelle erwähnt haben, der Gott, der die Herzen prüft. Weil das Tückische ist, wir wissen über unsere eigene Motivation nichts. Wir haben alle ein nettes Bild von uns und wir sind von uns beeindruckt. Aber die Bibel sagt, einem jedem Mann dünkt sein Weg recht. Der aber die Herzen erforscht, ist der Herr. Und das habe ich auf eine sehr interessante und auch schockierende Art und Weise gelernt vor vielen Jahren, als ich noch Pastor war. Das ist über 30 Jahre her. Gott benutzt manchmal Situationen und auf einmal zieht er den Vorhang weg und wir sagen, meine Güte, wir sehen auf einmal, was wir vorher nie gesehen haben. So, da war folgende Situation. Vielleicht, wenn ihr meine Teachings kennt, dann kennt ihr die Geschichte schon. Aber die ist zu gut und die passt genau hier rein. Und wenn du es schon kennst, erzähl es nicht deinem Nachbarn, ich erzähle die, okay? Also, ich war Pastor, Jugendleiter, hatte viele Fans und Freunde und wir hatten so die Gewohnheit, nach dem Gottesdienst gingen wir in die Pizzeria, gleich um die Ecke und da haben wir noch eine gute Zeit gehabt und gegessen und Spaß gehabt und so, ja. Ich war dran mit Predigen und boah, die Salbung und Halleluja und es war stark und boah. Und nach dem Gottesdienst wollten wir wieder gehen in die Pizzeria, aber dummerweise hatte ich noch was ganz Dringendes an dem Abend im Büro zu erledigen. Das musste unbedingt gemacht werden, direkt nach dem Gottesdienst, ist egal, was das jetzt war. Also habe ich zu meinen Freunden gesagt, geht ihr schon mal, ich mache hier die Sachen und dann komme ich nach. Dann habe ich mich beeilt, boah, ganz schnell alles fertig gemacht Und ich mache die Haustür zu vom Gemeindehaus, gehe die 3 Stufen runter auf die Straße. Und in dem Moment, in mir drin, spricht einer klar und deutlich, nicht akustisch, da drin. Und fragt mich eine komische Frage. Hartwig, warum beeilst du dich so? Ich war mehr erstaunt über die komische Frage als über die Tatsache, dass da einer drin ist, der spricht und noch meinen Namen kennt. Ich denke, was ist denn das für eine Frage? Warum beeile ich mich so? Natürlich, ich mache jetzt hier fertig, damit ich da dann bei meinen Freunden sitzen kann. Und in dem Moment fällt der Vorhang und ich sehe auf einmal, warum ich mich so beeilt habe. Ich konnte nicht schnell genug bei meinen Freunden sein und ihr Lob zu hören, wie toll ich wieder gepredigt habe und was ich für ein gesalbter Prediger bin und wie wunderbar und wie herrlich und du bist der Tollste und der Beste. Und ich war total schockiert. Ich habe nie gewusst, dass es solche Motive in meinem Herzen gibt. Und das war der Anfang von einer Serie von Überführungen vom Heiligen Geist in den nächsten wenigen Wochen, wo er mir meine Lieblingssünde gezeigt hat. Pastor hat am Montag frei. Ja? Mein pastorenfreier Tag ist der Montag. Okay? Und was habe ich gemacht am Montag? Was war meine Lieblingssünde? Das war, in meiner Fantasie habe ich Videos abgespult, wie wenn die Kamera mich zeigen würde und wie vollmächtig und boah und guck mal und boah, ey, wirklich gesalbt und alles. Ich habe mich selber angeguckt und selber angebetet und war total hin und weg von mir selber. Und ich habe verstanden, das ist ja Götzendienst, das ist ja ekelhaft. Ich erzähle der Gemeinde, ich diene der Gemeinde, in Wirklichkeit will ich nur haben. Das war ein Wendepunkt in meiner geistlichen Laufbahn. Das hat mir die Augen geöffnet. Und dann fand ich Paulus, der Gott, der die Herzen prüft. Und wenn du den Kontext liest, in welchen Bereichen prüft er die Herzen? Menschen zu gefallen. Menschengefälligkeit. Mit dem Gott, das ist nichts. Das ist der Unterschied zwischen wahrhaftig und unwahrhaftig. Zwischen gerade und verlogen. Das ist der Unterschied. Das war so eine Zäsur in meinem geistlichen Leben. Und der Heilige Geist hat mir Augen geöffnet von Dingen, die ich nie gesehen habe. Wenn du vor diesem Gottesdienst mit der Pizzeria mich gefragt hättest, du, warum machst du eigentlich deinen Dienst? Nur für den Herrn, für seine Ehre. Ist da nicht auch ein bisschen drin, dass du Menschen beeilst? Nein, alles für den Herrn. Glory be to God. Wir haben keine Ahnung, was in unserem Herzen ist, bis wir den treffen, der die Herzen prüft. Und den müssen wir treffen. Und den können wir treffen. Wenn wir eben, wie ich das schon in der vorigen Einheit gesagt habe, wenn wir beten, Herr, öffne mir die Augen. Zeige mir, ob ich auf einem Weg des Götzen bin. Stell mir vor, man kann auf einem Weg des Götzen sein und weiß das gar nicht. Wir brauchen Gott, uns die Augen zu öffnen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Okay, so das war ein wesentliches Merkmal der Pharisäer. Ihr Herz war darauf ausgerichtet, vom Menschen gesehen zu werden, vom Menschen Applaus zu bekommen. Deswegen haben sie lange Gebete gesprochen. Sie wollten als besonders geistlich und als eine besonders hochstehende Kaste angesehen werden. Noch ein Grund, oder ich habe es vielleicht schon mit anderen Worten gesagt, warum da so viel im Neuen Testament ist, in den Evangelien, über den Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern. Damit wir den Konflikt zwischen Geist und Fleisch kennenlernen und wissen, wie wir diesen Konflikt für uns lösen können. Durch die Kirchengeschichte und durch die Bibel, von Kain und Abel an bis heute, gibt es diesen Konflikt. Ja? Und du findest viele, viele Beispiele. Nimm Kain, der seinen Bruder erschlagen hat. Warum hat er ihn erschlagen? Weil Gott das Opfer von Abel angesehen hat und das Opfer von Gott nicht, Kain nicht. Deswegen war er eifersüchtig und deswegen hat er ihn umgebracht. Und das ist ein kurzer Weg von Eifersucht zu Mord. Und woran hat er gesehen, dass Gott das Opfer angesehen hat? Weil Feuer kam vom Himmel und auf sein Opfer leider kein Feuer. Gott hat es verworfen. Was ist der Unterschied? Sagt, hey, die haben geopfert, was ist denn das? Wieso zieht Gott den einen anderen vor? Abel hat verstanden, wenn ich Gott nahmen will, nur durch Blut habe ich Zugang. Und er hat Tier geopfert. Kain hat von seiner Arbeit, von seinen Werken, von seinen Händen, was er geschaffen hat, als Bauer, das hat er geopfert. Das ist der Unterschied. Da fängt der Konflikt an und er geht durch die Bibel. Saul, König Saul, ist ein Bild für menschengemachte, unechter Gottesdienst, falsche Religion. Saul baute sich ein Ehrenmal. Er wollte, dass das Volk beeindruckt ist von ihm, was für ein großartiger König er ist. Selbstanbetung. Und wenn du Augen geöffnet bekommst über diese Hässlichkeit, dann siehst du leider viele, viele Dienste, die sich ein Denkmal bauen und die die Massen dahin bringen, statt den Herrn sie anzubeten. Das klingt brutal, aber das ist so. Und das wird kommen, dass der Unterschied kommt, wie wir das in der Prophetie gestern gehört haben. Dienste, die darauf aus sind, sich groß zu machen, werden hinweggefegt werden. Und nur Dienste, die in Wahrheit gegründet sind, werden stehen bleiben. Bin gleich zu Ende. Galater Kapitel 4. Eine wichtige Passage, die wir viel zu wenig beachtet haben. Ab Vers 22, es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Jetzt guck mal, Vers 24, dies hat einen bildlichen Sinn. Also es ist nicht nur eine Geschichte, da gab es diese beiden Söhne, sondern das ist ein prophetisches Bild, das hat eine Message, ja. Und jetzt erklärt Paulus, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eine vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebührt, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem aber droben ist frei. Und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als diejenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch heute. Das ist Kirchengeschichte. Das zieht sich durch die Kirchengeschichte. Die nach dem Fleisch verfolgen, die nach dem Geist. Und was ist die Lösung für diesen Konflikt? Hatten wir schon mit anderen Worten. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn heraus, denn der Sohn soll nicht mit der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Es gibt keine Gemeinschaft, es gibt keine Vereinigung, es gibt kein Zusammenleben in Frieden zwischen denen, die im Geist sind und denen, die im Fleisch sind. Das gibt es nicht. Das hat es nie gegeben und das wird es auch nicht geben. Und das ist auch gar nicht Gottes Absicht. Weil er will nicht, dass etwas zusammenkommt, was nicht zusammengehört. Fleisch und Geist sind in Feindschaft, sagt Paulus. Und entweder wir lernen im Geist zu leben, dann können wir keine Gemeinschaft haben mit denen, die im Fleisch sind. Oder wir werden auch rübergezogen werden auf die andere Seite. So, da ist ein Kampf, ein Konflikt, der geht durch die Kirchengeschichte. Und der ist auch heute. Und wo findet dieser Kampf statt? Ich gehe jetzt nicht im Detail, ich ernenne das einfach nur. Es ist ein Konflikt zwischen falscher Liebe und echter Liebe. ist ein Konflikt zwischen wahrer Einheit und falscher Einheit. Dieser Konflikt findet statt. Und wir müssen diesen Konflikt verstehen, wir müssen Gottes Sicht von diesem Konflikt verstehen und wir müssen uns radikal auf Gottes Seite stellen und seine Anweisungen, wie wir in diesem Konflikt umgehen sollen, die sollen wir beachten und daraus die Konsequenzen ziehen. Ein Konflikt zwischen dem Falschen und dem Echten. Falsche Einheit, falsche Liebe. Der Versuch, in dem ganzen Bereich im Übernatürlichen voranzukommen, indem man Anleihen macht bei New Age. Das ist Gott ein Gräuel und das findet statt in dieser Zeit. Und es ist eine Tragik, dass dieses schreckliche Buch Physik des Himmels sogar von einem Schweizer christlichen Verlag herausgekommen ist. Ein Buch, das von der Sekretärin von Bill Johnson zusammengestellt wurde mit Artikeln von verschiedenen Leuten aus dieser Szene. Und der Grundgedanke von diesem Buch, halte ich fest, das ist noch gar nicht durchgesickert in die Allgemeinheit, aber in dem Buch wird es beschrieben. Der Grundgedanke ist, der Teufel kann nichts schaffen, Gott ist der Schöpfer, also was der Teufel hat, das hat er nur gestohlen. Und jetzt gehen wir hin in das Lager des Feindes und wir erlösen diese Praktiken und diese Ideen und wir heiligen sie und bringen sie wieder zurück und machen sie uns zunutze. Hast du von dieser Idee schon gehört? Du wirst hören. Im Internet, du findest Seminare, wie du in den Himmel gehen kannst. Eine Technik, die du lernen kannst. Es ist nichts anderes als New Age abgekupfertes Zeug. Nur jetzt angeblich christianisiert, so wie Holy Yoga. Ja? Also wir als Freaks, wir haben Yoga gemacht, wir wissen genau, für was für die Dämonen du dich da öffnest. Und frag einen geisterfüllten indischen Pastor, was der über Yoga zu sagen hat. Und was er darüber denkt, wenn Christen jetzt Yoga machen und sich erzählen, das ist ja nur körperliche Übung, das ist nur indische Gymnastik. Und Holy Yoga ist, du machst Yoga und lässt im Hintergrund christliche Musik ablaufen. Dann ist es geheiligt. Ich sage, nach dieser Denkweise kann ich auch wieder Haschisch rauchen und lasse Lobpreismusik laufen und es ist geheiligt. Wie krank ist denn das? Und so gibt es Techniken, die geholt wurden aus dem New Age. Und diese Dame, diese Sekretärin von Bill Johnson war eine Pionierin. Und sie ging hin, ich habe vergessen, wie dieses Haus heißt, aber das ist ein sehr weltberühmtes New Age Zentrum. Und sie ging dorthin und hat dort von den Schamanen gelernt. Und bringt das Zeug zurück. Und deswegen findest du esoterische Techniken in Sozo zum Beispiel. Hallo. Und deswegen kommt man auf so verrückte Ideen, sich auf die Gräber von Toten zu legen in der Hoffnung, weil die ja gesalbt waren und weil die ja einen Heilungsdienst hatten. Und wir legen uns auf das Grab und dann saugen wir ihre Salbung aus und auf. Und dann können wir auch einen vollmächtigen Dienst haben. Das ist absolut pervers und krank, ihr Lieben. Und böse. Und Gott hat ganz klar am Anfang gesagt, geht nicht zu den Heiden und lernt von ihnen. In Bezug auf das Okkulte, auf das Übernatürliche. Geht nicht dahin. Und sie verwirft diese Warnung und geht dort in dieses Zentrum und lernt diese Dinge. Und dann fließt das alles ein. Und das ist ein furchtbares Buch. Und das gibt es jetzt auf Deutsch. Von einem Schweizer Verlag. Es ist furchtbar. Aber diese Idee, wir gehen und wir nehmen diese Praktiken und pinseln die neuchristlich an, das ist in der Basis noch gar nicht angekommen. Die allermeisten wahrscheinlich von euch hören das zum ersten Mal, dass es überhaupt solche Bemühungen gibt. Ja. Und du kannst Seminare besuchen, da lernst du mit deinem Engel zusammenzuarbeiten. Hallo, klingelt da was bei dir? Das ist eine der Kampfzonen der Zukunft. Jetzt haben wir eine andere, die noch mehr im Vordergrund ist, und davon werden wir heute Abend hören. Aber das ist ein Problem, was sich da auftut, wo es eine Scheidung geben wird und wo wir sagen, Freunde, das ist verkehrt. Und wenn ihr diesen Weg gehen wollt, wir gehen nicht mit. Und ich danke Gott, dass ich nie einen Zug hatte, ein einziges Buch von Bettel zu lesen. Ich habe kein Buch gelesen, nicht ein einziges. Weil da der in mir ist, sagt, nicht für dich. Don't touch it. Und ich folge dieser Führung, dieser, ich will nicht sagen Stimme, diesem Eindruck. Es ist keine Stimme, es ist eine rote Lampe, die aufblinkt oder eine Glocke, die bimmelt. Sag, hallo, jetzt musst du genau gucken, was du machst. Und diesem Eindruck folge ich seit über 30 Jahren und bin froh, dass ich in viele schräge Dinge, die am Anfang so gut aussahen wie Wort und Geist, nie drin gewesen bin und nichts damit zu tun hatte und bewahrt worden bin vor diesen schrecklichen Dingen da. Der Heilige Geist will dich in alle Wahrheit führen. Lerne ihn kennen, lerne das Wort kennen und folge. Noch ein allerletzter Gedanke. Paulus macht es ganz, ganz klar. Wir schützen uns vor Verführung durch eine Grundhaltung, eine Herzenseinstellung. Und das ist Liebe zur Wahrheit. Er bringt das zwar im Kontext in Bezug auf die Leute, die durch den Antichristen verführt werden. Und er erklärt, warum sie verführt werden. Aber das ist ein allgemeines Prinzip. Das betrifft auch jeden anderen Christen, der in Berührung kommt mit irgendwelchen seltsamen Strömungen. Sie wurden verführt und haben diesem Antichristen dann geglaubt und haben gedacht, das ist ja der wahre Messias, das ist der Christus. Warum? Paulus sagt es, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Nicht, weil die so kunstvoll waren, so clever gemacht und so listig und man die nicht durchschauen konnte, sondern weil ihnen etwas fehlte. Liebe zur Wahrheit. Und es heißt, Liebe zur Wahrheit angenommen. Das heißt also, das wird uns angeboten. Das müssen wir uns nicht aus den Rippen schneiden. Das müssen wir uns nicht irgendwie zusammenbasteln. Sondern da ist Gott, der die Wahrheit ist. Und er sagt, möchtest du die Liebe zur Wahrheit haben? Und wenn wir das ernst meinen, und wir können gleich noch beten, und vielleicht hast du auch noch nie in deinem Leben diese Entscheidung getroffen, dann wird das Konsequenzen haben. Weil Liebe zur Wahrheit, das ist dasselbe wie Hebräer 4,12, das Wort Gottes, das ist ein scharfes Schwert, es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Liebe zur Wahrheit ist, ich entscheide mich, das Wort ist Richter. Es darf bestimmen über meine Gedanken, meine Fantasien, meine Vorhaben, meine Prioritäten, meine Wünsche, meine Ziele. Das Wort steht über allem und das Wort richtet alles. Und wenn das Wort sagt, vergiss diese Idee, dann vergisst du diese Idee. Vergiss diesen Plan, vergiss diese Geschichte. Wenn das Wort sein Urteil spricht, das ist endgültig, das Wort ist Jesus. Und das Wort soll lebendig sein in uns und es darf Richter sein. Und es wird Richter sein, wenn wir ihm erlauben, Richter zu sein. Dann wird es anfangen zu reden, solange wir sagen, wir gucken mal. Da kommt keine Antwort. Aber wenn wir sagen, ich will das Richtige tun, auch was, egal was es mich kostet, auch wenn es mich schmerzhafte Entscheidung kostet, ich will das Richtige. Vielleicht hast du irgendeinen Traum im Leben, was du erreichen willst. Aber du hast nie gefragt, ist das Gottes Traum für dich? Und du willst gar nicht fragen, weil du Angst hast. Er sagt, nein, das ist gar nicht mein Ding. Also du baust eine Mauer um deinen Traum und da darf niemand ran. Aber das Wort ist Richter, keine Umzäunung, keine Mauer. Hier ist es, Herr, was sagst du? Und er richtet gerecht. Und wir lernen, dass es absolut zwecklos ist, mit dem Heiligen Geist zu argumentieren. Du gewinnst nie. Du wirst immer verlieren. Er hat recht. Und wenn er Nee sagt, dann ist das Nee. Und das ist so. Und so wachsen wir. So werden wir reif, so werden wir mündig. Wenn das Schwert durchgehen kann. Und das Schwert darf beurteilen, hey, was hast denn du jetzt für Fantasien? Was hast denn du da für Gedanken über diese Person oder über dich selber? Was sagt denn das Wort Gottes? Und wir messen alles am Wort Gottes. Es ist ein Richter. Und so kommt Klarheit. Und die Klarheit wird immer mehr zunehmen. Es wird immer einfacher. Dein Leben wird immer einfacher werden. Und immer weniger wirst du Phasen haben, wo du verwirrt bist und nicht weißt, da lang oder da lang. Es ist einfach so sonnenklar und du weißt, das ist der Weg, den du gehen sollst. Wie es im Alten Testament, ich glaube in Jeremia, du hörst seine Stimme, wenn du abbiegen willst, das ist der falsche Weg, da lang. Ich sage nicht, du sollst Stimmen hören, das ist nicht akustisch, das ist einfach, ich weiß, das gefällt Gott, ich weiß, das gefällt ihm nicht, fertig, aus. Liebe zur Wahrheit heißt, sich der Wahrheit zu unterordnen und die Wahrheit darf urteilen und darf Recht sprechen. Dann lernst du, vom Geist geführt zu werden. Dann lernst du, in den Wegen des Herrn immer fester und immer beständiger zu werden. Okay. Das waren jetzt fast 2 Stunden, Leute. Ging mir wie 10 Minuten. Wir beten jetzt. Herr, wir danken dir, dass wir verstehen, du willst uns ausrüsten, Verführung zu durchschauen. Wenn unser Verstand noch lange nicht Erklärung geben kann, warum es das falsch sein muss, unser Geist teilt es uns mit. Und wir haben Frieden, der Führung des Geistes zu folgen. Danke, Herr, für dieses Geschenk. Und danke, Herr, für dein wunderbares Angebot. Liebe zur Wahrheit anzunehmen, um geschützt zu sein vor den kunstvollen Listen und Tricks und Täuschungsmanövern des Feindes. Du willst, dass deine Kinder Täuschungen des Feindes durchschauen und im Schutz bleiben. Und darum hast du uns dein Wort gegeben, das durchdringt und das Richter sein will. Und Herr, wir machen das nochmal fest. Vielleicht du zum ersten Mal. Ich entscheide mich, Liebe zur Wahrheit anzunehmen und zu bewahren und der Wahrheit zu folgen. Aus Liebe, aus Vertrauen, du meinst es gut. Und du bist mein Schutz. Du bist meine Führung durchs Minenfeld der endzeitlichen Verführung. Und an deiner Hand gehe ich sicher über das Minenfeld. Weil du weißt, wo die gefährlichen Tretminen vergraben sind. Und du führst uns durch. Unbeschadet kommen wir auf der anderen Seite an. Danke für deine Treue, für deine Liebe, für den Schutz, dass wir nicht hilflos einem listigen, übermächtigen Feind ausgeliefert sind, sondern dass wir stehen können und fest sein können und klar sein können und anderen dann Orientierung geben können. Wir danken dir für das kostbare Geschenk deines Wortes und deines Heiligen Geistes. Amen.